Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Rupp, spätestens seit der Ermordung des iranischen Top-Generals Soleimani sind wir Zeuge von einem neuen Eskalationslevel im Nahen Osten. Wenn wir jetzt so ein Zwischenfazit ziehen würden, aus geopolitischer Sicht, wer hat sozusagen hier einen Punktsieg davongetragen? Die USA oder der Iran?
Ich würde sagen, das ist definitiv zugunsten des Iran ausgegangen, denn wenn man sich überlegt, was Iran getan hat, ist seit dem Zweiten Weltkrieg das erste Land, das auf eine Provokation der Amerikaner zurückgeschlagen hat und erheblich zurückgeschlagen hat. Menschen wurden dabei zwar nicht verletzt, aber dafür sehr viel teures Kriegsmaterial der Amerikaner. Und die Amerikaner, obwohl sie vorher alle möglichen Drohungen, Trump, wir erinnern uns, ausgesprochen haben, haben nicht mehr reagiert. Außer, dass Trump noch ein paar mehr ökonomische Sanktionen erhoben hat. Also das ist einmalig. Das im Grunde genommen ist das ein Eingeständnis der Amerikaner, dass sie nicht mehr dazu fähig sind, sich so durchzusetzen, wie sie es in den letzten 50 Jahren es immer gemacht haben. Also hier sehen wir nicht nur den Anfang vom Ende der amerikanischen Hegemonie, sondern wir sind schon ein ganzes Stück weit in dieser Entwicklung. Und was das natürlich bedeutet, ist, dass sich mehr und mehr der amerikanischen Vasallen, vor allen Dingen auch im Mittleren Osten, aber das merkt man ja auch schon hier in Europa, sich von den Amerikanern nicht ganz absetzen, aber versuchen zumindest einen Fuß in der Tür in das andere Lager zu setzen. Und als bestes Beispiel Saudi-Arabien, das mittlerweile sehr gute Beziehungen mit China und Russland pflegt. Und das übrigens auch, um die Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien herunterzufahren, auch den irakischen Ministerpräsident gebeten hatte, zu vermitteln zwischen Saudi-Arabien und Iran und zu diesem Zweck dann auch Qasem Soleimani statt direkt von Damaskus nach Teheran zu fliegen, einen Zwischenstopp machte in Bagdad und dort in eine amerikanische Falle gelaufen ist. Es gibt natürlich ein Narrativ, das die Amerikaner nun inzwischen in die Welt gesetzt haben, dass diese Falle gemeinsam mit den Saudis vorbereitet worden sei. Dem würde ich entgegenhalten, dass diese Fühler, die wir gesehen haben, die Saudi-Arabien schon seit Wochen in Richtung Saudi-Arabien ausgestreckt hat, nicht nur fiktiv waren. Denn die Saudi-Arabien hat gemerkt, wie verletzlich es ist. Wenn wir rückblicken, dann erkennen wir, dass Saudi-Arabien klar geworden ist, dass sie ziemlich alleine gestellt sind. Das hat nicht nur etwas dann mit der Ankündigung von Trump zu tun, dass Amerika jetzt genug Öl produziert, dass man den Mittleren Osten nicht mehr braucht, was ja viele Potentaten in der Region erstmal hat aufhorchen lassen und womit viele schon interpretiert haben, dass es wohl das Ende der amerikanischen Schutzfunktion bedeutet. Aber die Saudis speziell haben auch gelernt, wie die Houthis zum Beispiel, und davon bin ich sicher, mit iranischer Technik, diese Drohnenangriffe auf die große saudische Raffinerie geflogen haben und die für mehrere Tage, wahrscheinlich noch länger, lahmgelegt haben. Und was den Saudis empfindlich nahegebracht haben, dass auch die amerikanischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Patriots etc., also diese zig Milliarden von Dollar, die sie für diese schöne amerikanische Technik ausgegeben haben, einfach unnütz ist. Und dieses Gleiche hat man jetzt wiederum gesehen bei diesen Angriffen der iranischen Raketen auf die beiden großen Luftwaffenbasen im Irak, die unter anderem von den USA, aber von anderen westlichen Ländern auch benutzt wurden, aber ebenfalls auch von den Irakern. Und hier wurden punktgenau, wenn man sich die Luftaufnahmen anschaut, da kann man nur vor Staunen, wie die inmitten all der anderen haben die Raketen genau die amerikanischen Lager und zerstört.
Ganz kurz in diesem Zusammenhang, wie bewerten Sie, dass zumindest nach aktuellem Wissensstand es keinerlei Aktivitäten der US-Luftabwehr gab bei diesen Attacken? Denken Sie, das waren Hintergrundgespräche oder ist das tatsächlich ein Zeichen dafür, dass auch dort die Patriot und andere Luftabwehrsysteme nicht zum Einsatz kamen?
Die Iraner sagten, dass ihre Raketen, die sie benutzt haben, dass die in ihrer letzten Anflug, also kurz vor dem Ziel, ein System haben, das die entsprechende Gegenmaßnahmen ausschaltet beziehungsweise sie unkenntlich macht. Wenn man daran denkt, welche Fähigkeiten die Iraner bisher bewiesen haben auf diesem Gebiet der elektronischen Kriegsführung, dann ja, zum Beispiel haben sie das neueste oder den Stolz der amerikanischen Überwachungsdrohnen, das Kernstück für die pazifische Luftüberwachung, einfach vom Himmel geholt. Und zwar haben sie das elektronisch gekapert und haben das Ding zur Landung gebracht, auseinandergenommen. Und dann haben sich natürlich auch Iraner, Russen und Chinesen über die Technik gebeugt. Also die Iraner sind da durchaus fähig, und ist natürlich eine alte Kulturnation. Mathematik im Unterschied zu Deutschland wird da noch sehr hoch gehalten in den Schulen. Und viele Wissenschaftler arbeiten an diesen Sachen.
Nochmal zurückkommen zu diesem Aspekt der wachsenden Eskalation. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein in dieser Auseinandersetzung USA-Iran? Und vielleicht noch ein kurzer Exkurs. Mehrere Analysten haben, als diese Spannung wirklich ganz am Kochen war, nochmal auf den drohenden NATO-Bündnisfall verwiesen. Wie würden Sie die reale Gefahr einschätzen, dass es tatsächlich bei einer stärkeren Eskalation zwischen Iran und USA auch zum NATO-Bündnisfall käme?
Also nach wie vor gilt ja die NATO-Charta und der Vertrag. Diese gegenseitige Beistandsverpflichtung, die geht nicht bis nach Iran. Mit dem Wendekreis des Krebses hört es auch im Atlantik auf. Das ist also geografisch limitiert. Obwohl die NATO durchaus sich selbst das Recht gegeben hat, global einzugreifen, da müssen aber nicht alle teilnehmen, wie wir gesehen haben. Das meiste ist zum Beispiel in Libyen, ist das eine à la carte Beteiligung. Da waren ja auch nicht alle, bei Weitem nicht alle dabei. Und das hat man übrigens auch im Fall der Türkei gesehen, dass die Türkei auch, selbst wenn sie angegriffen würde, wenn sie zuerst angreift, das wurde dann von fast allen anderen Mitgliedsländern erwähnt, heißt das nicht, dass wenn jemand zurückschlägt, sich verteidigt und zurückschlägt auf türkisches Territorium, dass dann der NATO-Beistandspakt da wäre. Nein, das gilt explizit nicht. Man darf nämlich nicht vergessen, dass die NATO gegründet wurde, als noch sehr viele Mitglieder der NATO noch koloniale Mächte waren. Und vor diesem Hintergrund waren die Amerikaner es gewesen, die darauf bestanden haben, dass eben dieser Beistandspakt nur gilt, wenn man selbst angegriffen wird, aber nicht zuerst der Angreifer war und also wenn der Angegriffene zurückschlägt, dieser Beistandspakt eben nicht gilt. Also außerdem ist die politische, wir haben ja die Reaktion gesehen, die politische Situation innerhalb der NATO, die ja ohnehin, in der ja ohnehin immer stärkere Zentrifugalkräfte wirken, besonders, dass man dann die Amerikaner in einen Krieg gegen Iran unterstützen würde, kann ich mir einfach nicht vorstellen, Amerikaner uns die europäischen Exporte sanktionieren oder Nord Stream 2 sanktionieren, dann sollen deutsche Soldaten für die Amerikaner in den Krieg dort ziehen. Das ist einfach nicht vorstellbar.
Das war der RT Deutsch Podcast.